Gemeinde, das haben wir heute erlebt. Gemeinde, das ist Familie. Die mit in Cuxhaven waren, die werden das auch bestätigen. Man hat so ein Familiengefühl. Zur Gemeinde gehört die Sendung. Zur Gemeinde gehören Kinder. Zur Gemeinde gehört Gemeinschaft. Zur Gemeinde gehört Koordination und auch Leitung. Zur Gemeinde gehört ein Wille zum Miteinander. Also dazu zu gehören, das ist Gemeinde. Ich will dazugehören, ich gehöre dazu. Und Gemeinde hat ganz unterschiedliche Formen. Wir haben uns jetzt in den letzten Wochen mit dem ersten Petrusbrief beschäftigt und ich bin jetzt am Ende dieses Briefes mit euch heute Morgen unterwegs und ich starte sogar am Ende des Textes. Also so fast am Ende. Da gibt's noch ein paar Grüße hinterher, die lasse ich weg. Wir sind im 1. Petrus 5, 1 bis 9 und ich lese jetzt erstmal einen Teil des Textes. Lebt mit klarem Blick und voller Achtsamkeit. Lebt mit klarem Blick und voller Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja gerade so ein Modewort. Man kann das trainieren, ist auch sinnvoll und gut. Aber ein klarer Blick, was heißt das denn, einen klaren Blick zu haben? Ich denke mal, das heißt, einen Durchblick zu haben, einen Überblick zu haben, einen Einblick zu haben. Unsere deutsche Sprache ist ja fantastisch, oder? Man nimmt ein kleines Vorwort und alles ändert sich. Also Überblick, Einblick, Durchblick. Einen Blick in die Tiefe. Lebt mit klarem Blick und voller Achtsamkeit. Denn der Gegner, der teuflische Zerstörer, läuft herum wie ein Löwe, der nach etwas sucht, was er auffressen kann. Leistet ihm Widerstand, fest im Vertrauen. Das schreibt er an eine Gemeinde, die gerade angegriffen wird durch äußere Verfolgung. Also es gibt Druck von außen auf diese Gemeinde. Man muss sein Leben vielleicht einsetzen für den Glauben. Man ist gefährdet in dieser Situation. Manche sind schon im Gefängnis. Und deswegen diese Aufforderung, passt auf. Habt einen klaren Blick. Der Löwe, das ist nicht der Löwe von Juda, von dem wir vorhin gesungen haben, sondern das Gegenteil, der Löwe, der auffressen will, der zerstören will. Der Gegenspieler Gottes, der schon seit dem Sündenfall versucht, das gute Werk Gottes in dieser Welt zu zerstören. Und er greift die Gemeinde an und er tut das auf ganz verschiedene Weisen. Manchmal tut er es von außen, so wie es hier im ersten Petrusbrief die Situation der Gemeinde war. Manchmal tut er es von innen. Manchmal geht es durch Streitigkeiten. Ich weiß nicht, das Beispiel haben wir bestimmt schon mal erzählt, aber mir ist kein besseres eingefallen. Es gab eine Gemeinde in Amerika, die wollte ihr Gemeindehaus schön schmücken und die Wände bemalen und sie wollten die Schöpfungsgeschichte darstellen. Und dann fing der Maler an zu malen und dann regten sich die Ersten auf, denn er hatte Adam und Eva ohne Bauchnabel gemalt. Ja, und da sagten einige, das geht ja gar nicht, die waren ja Menschen wie wir, die müssen doch einen Bauchnabel gehabt haben. Und die anderen sagten, nein, das kann doch gar nicht sein, weil die sind doch von Gott direkt geschaffen, die sind doch nie abgenabelt worden, wie soll das denn sein? Und die Gemeinde, ob ihr es glaubt oder nicht, hat sich darüber gespalten, ob jetzt an der Wand ein Adam und Eva mit Bauchnabel oder ohne Bauchnabel ist. Und das Tragische bei solchen Geschichten ist ja, dass sich eine Gemeinde spaltet, aber dass der größte Teil der Menschen hinterher nirgendwo mehr hingeht. Aufgefressen von dem Löwen, verunsichert. Ich habe ein Video gesehen auf YouTube, ich habe es leider nicht mehr gefunden, das hätte ich euch gerne gezeigt. Da sind zwei Antilopen, die miteinander kämpfen, die haben so richtig ihre Geweihe ineinander verkeilt. Und es geht immer hin und her, hin und her. Ich weiß nicht, wer hat's gesehen irgendwie? Einige? Ja, ihr habt's jetzt vor Augen. Tut mir leid für die anderen. Ihr müsst euch das vorstellen. Zwei Geweihe hin und her. Und davor sitzen so ein paar Antilopen, gucken sich das ganz gemütlich an. Und auf einmal verschwinden die. Und man weiß erst gar nicht, warum. Man hat so einen weiten Blick in die Savanne. Und dann sieht man, was diese wegrennenden Antilopen gesehen haben, dass von hinten ein Löwe kommt. Und die beiden sind so ineinander verkeilt, dass sie das gar nicht mitkriegen. Erst im letzten Moment, wahrscheinlich als der brüllt oder ich weiß nicht, sein Geruch sich verteilt, versuchen die auseinanderzukommen und einer schafft es noch wegzulaufen und der andere wird verschlungen von diesem Löwen. Ein Bild, was ich euch vor Augen malen will, weil die Konflikte intern manchmal uns so beschäftigen, dass wir gar nicht mehr die Gefahr sehen, die von außen kommt, dass der Feind uns gegeneinander stellt und dass der Feind uns versucht zu verschlingen. Wir haben es also nicht mit Menschen zu tun, sondern mit Geistesmächten, die die Gemeinde angreifen. Und das gilt nicht nur für uns im Christustreff, das gilt für die Gemeinde weltweit. Wenn wir jetzt an Sri Lanka denken, da waren es die Bomben, die Menschen zerstört haben und die Gemeinde zerstört haben und die Angst in der ganzen Welt verstreuen soll, dass man doch diesen Glauben loslässt, dass man sich von Christus abwendet oder dass man nicht mehr in die Gottesdienste geht. Da wird bewusst eine Taktik betrieben der Verunsicherung, der Verängstlichung. Lebt mit klarem Blick. Also wir sehen das alles. Und voller Achtsamkeit. Wir passen auf, dass uns das nicht passiert. Dass wir erkennen, wo die eigentliche Gefahr liegt. Der Gegner, der teuflische Zerstörer, läuft herum wie ein Löwe, der nach etwas sucht, was er auffressen kann. Leistet ihm Widerstand, fest im Vertrauen. Es gibt doch einen anderen Vers. Widersteht dem Bösen oder dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also eine doppelte Aktion ist gefragt. Dem Bösen widerstehen und sich zu Jesus hinwenden. Deswegen müssen wir keine Angst vor dem Bösen haben. Weil wir wissen, dass Jesus stärker ist. Dass er der Sieger ist. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Das ist der größte Sieg. Das deutlichste Zeichen, dass der Tod überwunden ist und dass Jesus der Sieger ist über alle Mächte. Im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Jesus ist stärker und wir sind als Gemeinde mit Jesus unterwegs. Widerstand leisten, auf Gott vertrauen. Der zweite Punkt. Der erste Punkt war Achtung, Attacke. Habe ich gar nicht gesagt. Deswegen seid ihr noch so entspannt. Achtung, Attacke. Der zweite Punkt. Demütig im Dienst. Demütig im Dienst. Leitung in der Gemeinde wird ja oft mit dem Begriff Älteste in der Bibel genannt. Und Älteste sein, oder wir haben gerade einige Leitungsmitglieder hier vorne gesehen, bedeutet ja nicht zu herrschen. Ich glaube, dass Gott nicht will, dass Menschen über Menschen herrschen im Sinne von knechtisch herrschen. Das ist nicht das Modell für Gemeinde oder für das Leben miteinander, auch nicht das Modell für Ehe, dass der eine über den anderen herrscht. Dann geht es schief. Es geht um Dienen. Es geht um in Demut dienen. Und da heißt es in unserem Text, die, die bei euch Leitungsverantwortung wahrnehmen, ermutige ich also, der ich ja auch eine Leitungsaufgabe habe und außerdem als Augenzeuge des Leidens des Messias persönlich miterlebt habe und der ich zusammen mit euch Anteil habe an der wunderbaren Herrlichkeit, die auf uns wartet. Nehmt eure Aufgabe wahr, als Hirten der Herde Gottes, die bei euch ist. Tut das nicht aus Zwang, sondern ganz freiwillig, wie es auch Gott entspricht. Nicht aus Gewinnsucht, sondern mit bereitwilligem Herzen. Tut es auch nicht als Leute, die sich in ihrem Aufgabenbereich wie kleine Herrscher aufführen, sondern verhaltet euch als Vorbilder der Herde. Wenn dann er, der selbst noch für die Hirten der wahre Hirte ist, für alle sichtbar erscheinen wird, dann werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz erhalten. Was für Aufgaben haben Hirten? Das fällt mir als Großstadtkind ein bisschen schwer, mir das vorzustellen, weil es gab zwar bei uns Schafsherden am Rhein, aber da bin ich eigentlich nie hingekommen, weil ich in einem anderen Stadtteil wohnte, ziemlich weit weg vom Rhein. Hirten haben Aufgaben. Was wären diese Aufgaben? Wenn wir jetzt Zeit hätten, würde ich sagen, nennt ein paar, aber jetzt mache ich es von vorne. Hirten sind dazu da, die Herde zusammenzuhalten und zu gucken, dass alle, die dazugehören, auch gut versorgt sind. Das ist der zweite Auftrag, die Versorgung, also zu den guten Weiden zu führen. Und dann darauf zu achten, sind eigentlich noch alle dabei. Und wenn eins verloren geht, dann geht man hinterher und guckt, kann ich den wieder einfangen, zurückholen? Wie kann ich dem nachgehen? Hirten haben die Versorgung, haben die Aufgabe zusammenzuhalten und sie haben die Aufgabe, vor wilden Tieren zu schützen. Also diese Angriffe zu erkennen und wahrzunehmen und dann dementsprechend auch im Auftrag der Gemeinde und für die Gemeinde zu widerstehen und zu sagen, nein, das ist nicht richtig, das wollen wir nicht. Verhaltet euch als Vorbilder der Herde. Es geht nicht um kleine Herrschaftsbereiche, so kleine Königreiche in der Gemeinde. Das ist mein Bereich und da sag ich, wie es geht. Sondern es geht darum, in Demut dem Ganzen zu dienen. Deswegen gibt Gott Leitungsaufgaben. Menschen, die anleiten. Menschen, die durch ihr Vorbild leiten. Ein Leiter wird aber auch selber geleitet und behütet von dem guten Hirten von Jesus. So steht es hier im Text. Die Hirten haben auch einen Hirten. Also sie können sich auch an jemanden wenden, der für sie sorgt, der für sie da ist, der sie mit dem versorgt, was sie für ihre Aufgaben brauchen. Und aus langjähriger Erfahrung weiß ich, was das für Aufgaben sind und dass man da wirklich auch Hilfe braucht, auch die Hilfe Gottes braucht, weil man das sonst nicht schaffen kann. Denn Schafe, ich weiß nicht, haben ja doch so auch ihren eigenen Kopf. Und das ist ja auch gut so. Und Schafe müssen selber fressen. Das kann der Hirte nicht für sie tun. Der Hirte kann sie auf saftige Weiden führen, aber sich versorgen müssen sie selbst. Das heißt, jeder ist ein Stück weit für sein eigenes geistliches Leben verantwortlich. Das kann man nicht auf die Leitung abschieben, sondern wenn ich Christ bin, bin ich dafür verantwortlich, mir aus Gottes Wort die Nahrung herauszuholen, die ich brauche. Durch die gute Lehre wird das unterstützt und wird eingeordnet und ich lerne Jesus besser kennen. Ein Leiter braucht Leitung von Gott. Wie wird man in der Leitung eingesetzt oder was versteht die Bibel unter Leitern? Ich lese mal vor aus 1. Timotheus 3, Vers 8 bis 13. Genauso sollen die leitenden Mitarbeiter so leben, dass es den anderen Respekt abverlangt. Nicht doppelzüngig, nicht dem Alkohol oder der Geldgier verfallen. So sollen sie das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Auch sie sollen zuerst eine Probezeit durchlaufen. Wenn sie sich dann als untadelig erwiesen haben, können sie diese Aufgabe übernehmen. Auch die Frauen sollen sich so verhalten, dass sie respektiert werden und nicht durch ihr Reden Menschen durcheinander bringen. Sie sollen besonnen und in allen Angelegenheiten zuverlässig sein. Leitende Mitarbeiter sollen mit nur einer Frau verheiratet sein und für ihre eigenen Kinder und Familien gut sorgen. Denn die, die ihre Aufgabe gut ausgefüllt haben, erwerben sich dadurch einen guten Rang und können dadurch im Vertrauen auf den Messias Jesus mit großer Zuversicht und Freiheit auftreten. Das sind Maßstäbe für Menschen, die in Leitung eingesetzt werden. Sind das jetzt perfekte Menschen? Nein. Aber sie sollen so weit schon gereift sein im Glauben und im Leben, dass sie den Kopf frei haben für die Gemeinde. Wenn ich noch mit meinen eigenen Problemen in meiner eigenen Familie, in meinem eigenen persönlichen Dasein so beschäftigt bin, dass ich noch nicht eine Reife erlangt habe, dann ist es schwer, da obendrauf noch eine Verantwortung für Gemeinde zu packen. Deshalb gibt es hier Kriterien. Es geht nicht darum, bessere Menschen jetzt zu machen oder zu suchen oder nur die Besten, die untadelig sind, bei denen alles glatt läuft. Das ist nicht gemeint, sondern Menschen, die so weit sind, dass sie mit ihrem eigenen Versagen, mit ihren eigenen Grenzen, mit ihrem eigenen Können demütig umgehen können. Und demütig heißt, sich darunter beugen. Und sagen, so bin ich, das sind meine Stärken, das sind meine Grenzen, das kann ich nicht. Das habe ich für mich geklärt. Die Gemeinde ist nicht das Versuchsfeld für mich, sondern ich habe eine geistliche Reife und deswegen übernehme ich Leitungsverantwortung. Und danach sucht man ja auch, wenn man Leute fragt, ob sie sich in Leitungsgremien wählen lassen oder ob sie Verantwortung für die Gemeinde übernehmen wollen. Nicht die perfekten Menschen. Aber die, die so weit sind, dass sie Verantwortung für andere übernehmen können und nicht noch mit sich selbst und ihrer eigenen Familie so beschäftigt sind, dass sie gar nicht den Kopf dafür frei haben oder dass sie alle Energie in die Gemeinde stecken und die Familie vernachlässigen. jung und alt gemeinsam. Es geht im Text weiter. Und ihr Jüngeren, verhaltet euch genauso. Unterstellt euch freiwillig denen, die als Ältere Leitungsverantwortung tragen. Heißt das jetzt, dass die Jüngeren immer das tun müssen, was die Älteren sagen? Manche nicken, manche Eltern nicken. Das wäre doch mal ein guter Rat. Ich weiß nicht, ob ihr da so einverstanden wärt. In der Gemeinde braucht es Jüngere und Ältere. Und gemeinsam kommt die Energie der Jugend und die Weisheit des Alters zusammen und bringt die Gemeinde nach vorne. Ich glaube, beides ist wichtig in einer Gemeindeleitung. Es gibt auch verschiedene Gaben, die für eine Gemeindeleitung wichtig sind. Die Gabe der Lehre, des Apostels, des Hirten, des Propheten, des Evangelisten, das ist eigentlich die Gaben, die man braucht, um als Gemeinde unterwegs zu sein und als Gemeinde zu wachsen. Die Ältesten können das repräsentieren, die können das in ihren Gaben abbilden. Und dann gibt's noch einen Vers, der für die Gemeinde auch wichtig ist. Wisst ihr nicht, 1. Korinther 9, 13 und 14, wisst ihr nicht, dass die, die im Tempel arbeiten, auch ihre Versorgung aus dem Tempel beziehen und dass die, die ihren Dienst am Altar verrichten, auch Anteil haben an dem, was auf dem Altar geopfert wird? So hat auch Jesus, der Herr, es festgelegt, dass die, die die gute Nachricht verkündigen, sich durch diese Aufgabe ernähren können. Die Gemeinde hat auch eine Verantwortung, für die zu sorgen, die sie leiten. Die Hirten sind, die Ältesten sind. Jetzt gibt es viele Älteste, die einen Beruf haben und nebenbei ehrenamtlich diese Aufgabe wahrnehmen. Aber es gibt auch viele, die leiten und dafür freigestellt werden. Und für die muss das Geld irgendwie zusammenkommen, dass die ihre Aufgaben wahrnehmen können, dass die sich rund um die Uhr quasi mit Urlaub und allem, ja, wir sind ja in Deutschland, einsetzen können für das Reich Gottes. Dass sie freigesetzt sind und nicht in finanziellen Sorgen untergehen. Das ist, wenn das gelingt, ein Luxus für die Gemeinde. Denn ich kenne Gemeinden, wo die Menschen voll arbeiten müssen und trotzdem eine Gemeinde leiten und manchmal nicht nur eine, sondern zwei oder drei, die sie gegründet haben und dann noch unterwegs sind, um die alle zu versorgen. Das schafft man nicht auf Dauer. Und deswegen ist es eine gute Regelung, dass die Hirten, dass die Ältesten auch versorgt werden von der Gemeinde. So wie die Ältesten für die Gemeinde sorgen, so kann die Gemeinde für sie sorgen und sie freisetzen und sagen, ja, ich verdiene gut und davon kann ich was abgeben, damit Leute sich um uns in dieser Gemeinde kümmern können. Der dritte und letzte Punkt, der erste war, Achtung, Attacke. Wir erinnern uns an das Bild mit den Gazellen, die miteinander beschäftigt sind, während der Löwe schon im Anmarsch ist. Der zweite Punkt, demütig im Dienst. Das geschieht alles in einer Demut. Und Demut heißt, ich ordne mich Christus unter und ich stehe zu mir mit meinen Grenzen und Stärken. Ich habe mich beheimatet bei Jesus und habe die Hände frei und den Kopf und das Herz, um mich um die Aufgaben in der Gemeinde zu kümmern. Und das dritte, besorgt oder versorgt. Ich lese den Bibelvers. Alles, was euch Sorge bereitet, werft auf ihn, denn er trägt Sorge für euch. Lebt mit klarem Blick und voller Achtsamkeit. Vielleicht kennt ihr noch den Spruch, mach aus Sorgen ein Gebet. Das ist gemeint mit diesem auf Christus werfen. Wir hatten mal in einem Bibelparcours, den wir veranstaltet haben, wo man so Stationen hatte, wo man was tun konnte. Eine Station, wo man auf Papier was schreiben konnte, das Papier um einen Stein wickelt und dann auf einer großen Wiese, das war damals in Leipzig, so weit wie möglich wegwerfen konnte. Also die Sorgen aufschreiben und dann wirklich das mal machen und sagen, ich werfe das jetzt auf Jesus. Das ist ein befreiender Akt, weil man auf der einen Seite merkt, das kostet ganz schön Kraft. Und auf der anderen Seite, ich habe es wirklich los, es ist weg. Ich habe es abgegeben. Das ist ein starkes Wort, dieses werfet eure Sorgen. Sorgen haben ja die Tendenz, dass sie wie so ein Ball am Gummi sind. Wir werfen sie weg und dann kommen sie sofort wieder mit dem Gummi zurückgeschnellt. Und manchmal mit so einer Wucht. Das ist aber Verdrängung. Verdrängung bringt uns die Sorgen mit Wucht zurück. Wenn wir einfach drüber weggehen, wenn wir einfach so tun, als wären die nicht da, wenn wir sie einfach übergehen oder wegstecken oder unter den Teppich kehren. dann kommen sie mit Wucht zurück, wie so ein Flummi am Gummi. Auf Jesus werfen heißt, sie an das Kreuz von Jesus bringen, alle Sorgen an das Kreuz von Jesus bringen. Und dieser Vers bezieht sich hier auf die Hirten, auf die Ältesten, aber auch auf uns als Gemeinde. Wir dürfen alle Sorgen auf Jesus werfen, ihm wirklich überlassen und sagen, Jesus, du wirst dich darum kümmern. Du bist der gute Hirte. Du weißt, was dran ist. Du beschützt die Gemeinde. Du bist der Herr. Alle Sorgen, privat und dienstlich, alles dürfen wir auf Christus werfen, denn er versorgt uns, er kümmert sich um uns, er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Nicht immer das, was wir uns wünschen, aber das, was wir brauchen, das bekommen wir immer. Ein lustiges Beispiel zum Abschluss. Vor einigen Jahren, 3 Jahre glaube ich her, war unser altes Auto so fast kaputt und ich dachte, oh Mann, ich traue mich gar nicht mehr mit dem Auto noch weiter zu fahren. Und auf dem Weg zum Gottesdienst habe ich im Auto gesessen und gebetet und habe gesagt, Herr, wir haben keine Ahnung von Autos. Ich habe auch keine Zeit, mich jetzt um ein Auto zu kümmern. Du musst uns irgendwie helfen. Und ich komme vorne in die Türe rein und da kommt Reinhard Schindler auf mich zu und sagt, willst du ein Auto? Und ich sage, ja, egal was es ist. Und dann war es noch meine Lieblingsmarke. Da war sein Vater verstorben und das Auto war zu haben und wir haben es sofort gekauft. Und jetzt ist unseres wieder soweit. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Und das mache ich auch gerade wieder, dass ich denke, jetzt über die 200.000, oh, mal gucken. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das sind Banalitäten. Wir als Gemeinde werden angegriffen wegen ganz anderer Dinge. Und wir haben Großes vor mit dem Lokschuppen und mit allem, was Gott uns vor die Füße legt. Lasst uns erkennen, wo der Löwe brüllt. Und lasst uns ihm widerstehen. Dann flieht er von uns. Und lasst uns zu Jesus gehen. Dann naht er sich zu uns. Und lasst uns die Leitungsaufgaben in Demut wahrnehmen, indem wir Menschen auf gute Weiden führen, wo sie selber sich gut versorgen können, wo sie mit Jesus Kontakt haben können. Und lasst uns beten, dass Gott uns miteinander die Sorgen abnimmt und dass er uns versorgt. Amen.